Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge, dem Podcast mit mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarz-Gruppe. Das Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, ist eines, das wir in Ansätzen schon häufiger besprochen haben, weil es auch das offensichtlichste Thema rund um Tech, rund um künstliche Intelligenz und sogar ein bisschen um Schmetterlinge ist. Bei mir ist Elisabeth Lorange. Hallo Elisabeth. Und wir reden über die Arbeit der Zukunft und ganz spezifisch, was die 5 wichtigsten Studien, vielleicht auch die 5 wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten 1,5 Jahren sind rund um künstliche Intelligenz und die Welt der Arbeit.
Hallihallo, Sascha.
Ja, Elisabeth, ich möchte mal ganz persönlich reingehen. Mein Gefühl ist, dass durch künstliche Intelligenz, speziell generative künstliche Intelligenz, die mein Arbeiten ziemlich deutlich verändert hat in den letzten, ja inzwischen fast 3 Jahren, dass dadurch die Workload, die Intensität der Arbeit alles andere als geringer geworden ist, sondern ich für die Arbeiten, für die ich früher 3 Stunden eingeplant habe, die dann natürlich 5 gedauert haben, inzwischen einfach nur noch 20 Minuten einplane. Sie dauern aber immer noch 1 Stunde. Wie ist es denn bei dir?
Ich stelle fest, dass ich immer produktiver werde. Das heißt, dass ich immer mehr mache, was natürlich auch nicht unbedingt von Vorteil ist. Das heißt, es ist an einigen Stellen eine ganze der Überlastung. Aber ich werde auf jeden Fall wesentlich produktiver. Und für mich ist der größte Hebel die Recherche. Ich unterhalte mich, wenn ich im Auto bin, mit ChatGPT, wie mit einem guten Bekannten, der Experte in der jeweiligen Domain ist, in der ich dann unterwegs bin. Lass es meinetwegen die Energiebranche sein. Und den löcher ich dann. Und dem stelle ich so viele Fragen, dass er gar nicht weiß, was er antworten soll. Und für mich hat das einen ähnlichen Effekt wie früher, als man Freunde und Bekannte gefragt hat nach jemanden, der sich darin auskennt. Weißt du, man hat es ja früher, habe ich immer überlegt, wen kenne ich, wer da Experte ist, wen kenne ich, der das schon immer gemacht hat, und vielleicht habe ich irgendeinen Freund, der einen Freund hatte, der in dem Bereich Experte ist, und den habe ich dann angerufen und gefragt, und danach war ich schlauer so. Und diese Aufgabe übernimmt jetzt für mich auf jeden Fall ChatGPT, und das ist natürlich eine immense Effizienzsteigerung für mich.
Ja, das sehe ich ähnlich, mit doch auch deutlichen Eintrübungen. Ich habe diese große Magie, die man, glaube ich, das dürfte für die meisten auch bei den ZuhörerInnen gelten, diese große Magie, die man gespürt hat, im Prinzip von Anfang an, als man ChatGPT angefangen hat zu nutzen, da ist doch häufiger an die Stelle dieses Gefühls, krass, das kann Technologie, eine gewisse Ernüchterung getreten. Eine ganz kurze Episode möchte ich dazu sagen, ist im Sommer diesen Jahres passiert, etwas vor GPT-5. Ja, also will sagen, das war kurz bevor der Qualitätssprung, der aus meiner Sicht tatsächlich in vielen Bereichen Qualitätssprung war, mit GPT-5, also der aktuellen Software, das aktuelle große Sprachmodell hinter ChatGPT. Da bin ich im Auto von Skandinavien zurück nach Berlin gefahren. Der Hintergrund war, dass wir eine spektakulär doofe Idee hatten, nämlich mit der ganzen Familie eine Art Roadtrip zu machen, was mit 3 sehr kleinen Kindern so mittelclever ist.
Ja, aber macht ihr das auch?
Haben wir in Stockholm auch gemerkt und haben gesagt, okay, dann teilen wir uns auf, ich fahre das Auto zurück. Und ich dachte, und das ist auch ein Teil der Problematik, auf dieser Rückfahrt, ich habe mir so einen heiligen Eid geschworen, ich werde nicht am Steuer irgendwie anfangen, mit dem Handy irgendwas zu machen. Das ist, glaube ich, das ist so wie Trunkenheit, das geht bei mir einfach wirklich nicht klar. Daran habe ich mich auch weitestgehend gehalten, beziehungsweise habe mich dann gehalten und habe dann aber versucht zu reden, weil ich diese Zeit der Unproduktivität, das sind 20 Stunden reine Fahrzeit, einfach nicht ausgehalten habe. Turns out, mein Gespräch mit ChatGPT im Sommer zu mehreren ganz konkreten Themen, zum Beispiel habe ich eine Sendung für Quantum Computing vorbereitet, hat mehrere absurde Wendungen genommen. Und diese absurden Wendungen, die waren spürbar dahingehend qualitätsverschlechternd, weil ChatGPT am Ende doch nicht der Gesprächspartner ist, der das behält, was man vor 10 Minuten gesagt hat, wie man es sich eigentlich gewünscht hatte. Ganz konkret habe ich gesagt, mach doch mal eine 5-minütige Zusammenfassung zu dem Thema, wie photonisches Quantum Computing ganz präzise funktioniert, wo die Vorteile sind und die Nachteile gegenüber anderen Quantum Computing Technologien. Dann kommt auch eine Antwort und die ist 30 Sekunden lang. Dann sage ich ChatGPT, hey Moment, das waren jetzt wirklich nicht 5 Minuten, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber das war keine Minute. Und dann sagt ChatGPT, oh ja, tut mir wahnsinnig leid, jetzt mache ich das nochmal ausführlicher. Und die nächste Zusammenfassung ist wieder 30 Sekunden lang. Ich habe das Spiel dann noch 3 oder 4 Mal gemacht, habe es anders formuliert, habe es mit Zwischenschritten und so weiter und so fort. Ich bin nicht über, sage ich mal, 1,5 bis 2 Minuten hinausgekommen, was die Ausführlichkeit der Zusammenfassung von so einem technologischen Zusammenhang anging. Ich bin wirklich so gegen eine Mauer gelaufen, gegen eine Wand gelaufen, wo ChatGPT mich einfach irgendwann, natürlich völliger Quatsch, aber da hatte ich den Eindruck, nicht mehr verstehen wollte.
Ich glaube auch, dass das Abfragen relativ teuer ist. Also diese synthetischen Stimmen, oder das sind sicherlich deren eigene synthetische Stimmen, das heißt, die haben keine API-Calls zu irgendwelchen Stimmenprovidern, aber das Generieren von Stimme ist relativ teuer. Deswegen gehe ich davon aus, dass das einer der Hauptgründe ist, warum die Antworten so kurz sind. Und das ist weniger, dass das Modell nicht mehr kann. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass du bist relativ schlau. Das heißt, ich glaube dann, dass das Modell halt noch nicht in der Lage ist, das zu matchen. Ich denke mal,
dass... Vielen Dank. Also für gerade den Begriff relativ, den du hier eingebaut hast, der ist eine sehr schöne Spaßbreite.
Nein, im Vergleich zu künstlicher Intelligenz meine ich. Also das heißt, die hat natürlich einen unendlichen IQ, wenn du so willst. Also man mappt die ja momentan, glaube ich, auf zwischen 180 und 200, je nachdem, welchen Domänen die unterwegs sind. Aber das heißt, das ist für dich ein, ich will sagen, Gesprächspartner auf Augenhöhe, aber da kommt es an die Grenzen. Ich glaube, das Thema, was du mit der künstlichen Intelligenz hast versucht zu diskutieren, ist zu komplex gewesen. Also ich würde versuchen, ich glaube, wenn du es runterskalierst und die meinetwegen fragst, warum werden Stühle aus Holz gemacht? Nein, keine Ahnung. Irgendwas Simples, dass dann die Antworten zufriedenstellender wären. Glaube ich wirklich.
Inhaltlich waren die Antworten okay, vor allem, weil ich mal nachgefragt habe, wie man das vereinfacht ausdrücken kann. Aus dem einfachen Grund, weil das für eine Podcast-Vorbereitung natürlich hier für TechKI und Schmetterlinge den Quantum-Computing-Abschnitt war. Ich glaube nicht, dass die Komplexität das Hindernis war, sondern so ganz tief in der generativen künstlichen Intelligenz im Jahr 2025 immer halt noch vorhandene Schwierigkeiten. Und eine Schwierigkeit ist, dass ChatGPT und alle anderen, wir benutzen jetzt ChatGPT so ein bisschen als Pass pro Toto für diesen ganzen Bereich generative künstliche Intelligenz, dass da noch bei ganz simplen Tasks überraschend schlechte Ergebnisse rauskommen, weil am Ende die KI dann doch nicht so gut versteht, wie man manchmal glaubt oder hoffen möchte. Zählen zum Beispiel. Zählen. Die KI kann nicht gut zählen.
Nee, und auch die Halluzinationsraten sind immer noch relativ hoch. Deswegen ist auch das Einbauen von Agenten sehr schwer. Also wenn du erwartest, dass die Agenten halt auf Länge und Tag für Tag immer sehr gut performen, dann ist es eine holde Erwartung sozusagen, weil das zu erreichen ist sehr schwer. Du brauchst dann immer Supervisory Agents, die noch drüber liegen, die Ergebnisse falsifizieren, die Ergebnisse challengen, um sicherzustellen halt, dass das Ganze nicht in eine falsche Richtung geht. Ja. Also ich denke auch, dass künstliche Intelligenz noch lange, lange, lange nicht da ist, wo sie sein könnte. Und das Potenzial ist auch noch nicht ausgeschöpft. Also da ist noch ein weiter Weg vor uns am Ende. Und aber auch Opportunität, weißt du. Es gibt ja immer wieder diese Ansichten, dass die Art und Weise, wie wir gerade künstliche Intelligenz weiterentwickeln, also LLMs, dass das nicht zielführend sei. Das heißt, Jan LeCun von der Head of AI von Meta zum Beispiel, der sagt ja immer, wir brauchen Word Models, wir brauchen eine andere Art von Mathematik am Ende, weil LLMs eben nicht zu AGI führen oder irgendwann nicht mehr skalierbar sind. Aber ich glaube es noch nicht, weil solange die KI noch nicht wirklich immer befriedigende Ergebnisse rausspuckt, sind wir da noch nicht, finde ich.
Ja, über World Models werden wir auf jeden Fall auch nochmal eine eigene Sendung machen, ja, bei Gelegenheit. Da wird innerhalb dieses Jahres definitiv noch was rauskommen. Vielleicht zur kurzen Verständnisebene. World Models sind Modelle, große Sprachmodelle, klar, die versuchen Sprache zu durchdringen oder zumindest stochastisch sich einem Sprachverständnis anzunähern. Formulieren wir es mal positiv. Die World Models versuchen, die Welt zu verstehen und das ganz besonders auch bei physischen, physikalischen und ähnlichen Prozessen, sowas wie Kausalität herzustellen. Wenn das passiert, dann passiert danach das. Oder wenn hier diese Ursache vor sich geht, dann heißt das, dass in der Folge dieses und jenes geschieht. Solche tiefen Verständnisebene, die Menschen einfach so en passant lernen, die irgendwie schon mit drin sind und wo ganz viel vorausgesetzt werden kann, was Menschen wissen können, auch wenn sie es nicht eigens gelernt haben, das fehlt der Technologie noch. Das ist auch einer der Gründe, warum wir noch nicht da sind, wo wir sind. Ich möchte aber den Bogen schlagen zu diesen 5 ganz konkreten Studien. Weil, Elisabeth, in der Vorbereitung haben wir uns gesagt, okay, Es gibt eine ganze Reihe von sehr offensichtlichen Vorteilen. Wir haben über einige eben gerade geredet. Aber es gibt auch etwas, was McKinsey im Sommer diesen Jahres, eine Untersuchung veröffentlicht, einen Artikel geschrieben, das Gen-AI-Paradox genannt hat. Und das Gen-AI-Paradox, das habe ich mal versucht, ein bisschen zu vereinfachen und so runterzubrechen. Das besteht aus der einerseits Tatsache, dass sehr viele Unternehmen das ausprobieren. Bis zu 80% in bestimmten Branchen der Unternehmen probieren generative künstliche Intelligenz aus. Und gleichzeitig, das ist die persönliche Sichtweise da drauf, hat man so einen offensichtlichen Vorteil. Also es gibt einen so offensichtlichen Nutzen von der Maschine, die etwas kann, was Maschinen bis dahin nicht konnten. Das ist also auf der Habenseite. Viele Leute probieren es aus und du spürst ganz genau, da ist etwas drin. Und das Paradox besteht daraus, dass überraschend wenige Unternehmen trotzdem es schaffen, irgendwie die Produktivität und den Return on Invest sinnvoll zu erhöhen. Bei der Produktivität scheint es ein bisschen einfacher, das sagt auch die Studienlage. Aber gerade so, verdient ihr jetzt dadurch mehr Geld? Habt ihr dadurch mehr Zeit? Fragezeichen. Das sind Fragen, die sich so leicht nicht beantworten lassen, sondern im Gegenteil, relativ viele Untersuchungen zeigen, wir setzen es ein, wir probieren es aus, wir machen dieses, wir machen jenes. Der ganz große Durchbruch, der ganz große Vorteil ist noch nicht da.
Klar, aber wir befinden uns momentan auch in einer transformativen Phase. So, normalerweise diese ganzen anderen großen Transformationen, die wir in den letzten Hunderten von Jahren gesehen haben, haben Hunderte von Jahren gedauert. Also die industrielle Revolution hat über 100 Jahre gedauert, die landwirtschaftliche Revolution, wenn du so möchtest, hat 150 Jahre gedauert und wir sind mit KI wirklich erst am Anfang. Das heißt, ich finde dieser Anspruch, der momentan da ist, dass wir sofort ein ROI haben auf Investitionen in den IT, aus der IT, wie man ja in Deutschland sagt, der ist so ein bisschen, ich will sagen anmaßend, aber unrealistisch, ehrlich gesagt. Weil woher soll es denn kommen? Also es wird Jahre dauern, bis sich Mitarbeiter daran gewöhnen und ihr Verhalten ändern ist. Am Ende bedarf es auch einer Verhaltensänderung. Und ich meine, wir wissen ja alle, wie schwer es ist, bis Menschen ihr Verhalten tatsächlich ändern und ihre Arbeitsweisen ändern. Und dann musst du auch Menschen davon inhaltlich überzeugen, dass sie das überhaupt nutzen. Und es gibt ja so viele Ressentiments, die Menschen gegen KI haben, dass sie zum Beispiel ersetzt werden dadurch, dass es ihre Jobs irgendwie eliminiert und so weiter. Das heißt, ich glaube, wir müssen dem Ganzen auf jeden Fall mehr Zeit geben. Aber ich sehe das auch klar, Topline-Growth haben die wenigsten gesehen, aber das hat verschiedenste Gründe. Wir werden sicherlich noch auf die MIT-Studie später eingehen. Aber ich glaube wirklich, der Hauptgrund ist momentan, dass gerade unternehmensseitig zu viel KI für shiny, also in shiny Tools eingesetzt wird. Das heißt, es werden ganz viele kleine Tools eingekauft von den verschiedenen Abteilungen, so ein bisschen unorchestriert und auch ohne viel Struktur oder Strategie dahinter. Und es wird eben nicht da, wo KI wirklich Dinge hebeln kann, im Backend oder in den ganzen Sales-Prozessen, After Sales. Es gibt ganz viele Dinge, die man auch mit zum Beispiel maschinellem Lernen lösen kann. Und das ist nicht fancy generative KI, mit der man bunte Bildchen machen kann und die man vielleicht im Marketing dann einsetzen kann, sondern es sind einfach so ganz super langweilige Basic-Algorithmen, die im Hintergrund einfach Dinge schneller machen. So. Ja. Das wird halt nicht gemacht und deswegen sind viele halt momentan auch noch kein ROI. Aber ich glaube, wir sind einfach in dieser ganzen Adoptionskurve sozusagen oder Adoptionskurve sind wir ganz am Anfang. Es wird einfach noch Jahre dauern und es gibt keine Alternative, als sich mit KI als Unternehmen auseinanderzusetzen und es zu implementieren. Du kannst ja nicht dich dem Fortschritt irgendwie wehren oder entgegensetzen. Du musst es machen. Die Leute müssen damit sich beschäftigen und auch, also nicht nur, damit sie bessere Mitarbeiter fürs Unternehmen werden, sondern einfach auch sich als Mensch weiterentwickeln. Weil jeder Mitarbeiter, der sich die Fähigkeiten aneignet, mit KI, sagen wir mal, klarzukommen, macht das ja für sich selbst und nicht für seinen Arbeitgeber, weißt du?
Ja, ich glaube, auch das kann man sogar im Zweifel differenziert betrachten, aber von der groben Richtung bin ich da voll auf deiner Spur. McKinsey übrigens, um das jetzt abzuschließen und zur ersten Studie zu kommen, sagt, dass tatsächlich der Return on Invest, also dass es sich auch wirtschaftlich lohnt, KI eingesetzt zu haben, das wird erst passieren, wenn unternehmensinterne Prozesse den Fähigkeiten der KI angepasst werden. Bisher seien sie Menschen angepasst. In dem Kontext ist ganz interessant, dass im Silicon Valley gerade unter den KI-Milliardären so eine Wette läuft. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Wann gibt es das erste Unicorn, also Startup, was über $1 Milliarde wert ist, das nur einen einzigen Mitarbeitenden hat, nämlich den CEO, und ansonsten nur aus AI-Agents besteht? Die Wetten sind, glaube ich, 2026. Also wir müssen nur noch ein paar Monate warten, dann gibt es vielleicht ein solches Startup.
Aber Sascha, glaubst du daran wirklich, dass die unternehmensinternen Prozesse den Fähigkeiten der KI angepasst werden müssen und nicht des Menschen. Ich stimme dem nämlich nicht überein. Also das, ich finde das ein bisschen
Ich habe das ja erstmal in eine indirekte Rede von McKinsey transportiert. Ich glaube, dass die Wahrheit schon auch in der Mitte liegen kann. Ich habe relativ viele Prozesse in Unternehmen kennengelernt. Du ja auch, du berätst regelmäßig Unternehmen. Wenn man ein bisschen mit Konzernen zu tun hat, dann sieht man sehr schnell, warum zum Beispiel Konzern X oder mittelständisches Unternehmen Y es beim besten Willen nicht schaffen, schneller als 5 Jahre bei der Produktentwicklung für Neuprodukte zu sein. Man kriegt einen ganz guten Eindruck. Und das hängt halt an ganz vielen, auch sehr, sehr persönlichen Situationen von Menschen, Blickweisen, Strategien, Sicherheitsnetzen, Bürokratie im Unternehmen und so weiter. Ich glaube schon, dass, was Effizienz angeht, in bestimmten Bereichen KI super viel schneller sein kann. Und wenn das automatisierbar ist, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, warum man das nicht zumindest ausprobiert. Man kann sich dann ja immer noch entscheiden und sagen, wir haben hier eine andere Blickweise, wir möchten das nicht oder nicht so. Am Ende ist es aber selten die Entscheidung allein vom Unternehmen, sondern eben auch vom Markt. Und wenn dein Produkt plötzlich ein Konkurrenzprodukt hat, was nur noch halb so viel kostet, weil der entscheidende Prozess automatisiert werden kann mit KI, dann kann man noch so lange darauf pochen, dass das bei einem aber alles ganz toll sei, dann wird früher oder später ein Druck entstehen. Das ist eine Perspektive, die man zumindest einnehmen muss, weil anderswo auf der Welt, würde ich sagen, sieht es für mich jetzt nicht so aus, als würde besonders viel Rücksicht genommen. Ja? Und wir sehen heute schon, dass bestimmte Gepflogenheiten in Deutschland, die man sehr schätzen kann, die zum Sozialstaat gehören, die zu einer sozialen Marktwirtschaft gehören, dass die durch KI zumindest angegriffen werden könnten. Vielleicht nicht abgeschafft, aber zumindest angegriffen oder rundgeschliffen werden könnten.
Ich stimme dir völlig überein, aber die grundsätzliche Hypothese, dass sich der Mensch der KI anpassen sollte, das finde ich eben schwierig. Und was vor allen Dingen, wenn man sich die aktuelle Entwicklung anschaut, ist das schwierig, weil man sieht momentan tatsächlich, dass Menschen immer mehr auch die Worte, die in Modellen verwendet werden, dass die in den menschlichen Wortschatz aufnehmen. So ein dummes Beispiel dabei ist das Wort Delve auf Englisch, also eintauchen. Und dieses Wort fand vorher gar nicht statt, also im menschlichen Vokabular war es kaum verwendet. Und seit 2022 hat man festgestellt, dass es einen exponentiellen Anstieg in wissenschaftlichen Ausarbeitungen von dem gibt. Das heißt, das Wort Delve wird auf einmal in jedem Paper verwendet, ob man es will oder nicht. So, das liegt daran, dass irgendwie 80% der Paper momentan mit KI mitgeschrieben werden, sagen wir mal so. So, aber das ist das eine, ja. Nur das zweite ist, dass man auf einmal festgestellt hat, dass das Wort Delve auch in den mündlichen Wortschatz der Menschen Einzug gefunden hat. So, das heißt, wir fangen an, uns den Maschinen anzupassen. Und ich finde diese Entwicklung, finde ich halt sehr kritisch. Und ich finde grundsätzlich so auf einer philosophischen Ebene ist KI dazu da, den Menschen das Leben zu erleichtern, dass wir damit besser werden, höher, schneller, weiter. Aber auf keinen Fall, dass wir uns irgendwann den Maschinen unterwerfen. So.
Also ich will jetzt noch nicht von Unterwerfung sprechen. Ich habe interessante Untersuchungen zur Veränderung des Wortschatzes durch soziale Medien gesehen. Mhm. Auch mal selber was drüber geschrieben. Ich finde es jetzt nicht so mega schlimm und nicht gleich eine Maschinenunterwerfung, wenn im Alltagssprachgebrauch auch mal von Liken die Rede ist, was relativ normal ist. Ich glaube, mit KI geht es in eine ähnliche Richtung. Aber ich würde wahnsinnig gerne diesen Fokus auf die Arbeit, den du ja gerade aus dem wissenschaftlichen Kontext so rausgezogen hast, in die aus meiner Sicht wichtigste Studie, was generative künstliche Intelligenz bei der Arbeit angeht, aus dem Jahr 2025 lenken. Mhm. Tatsächlich geht es um eine Studie, die heißt Generative AI at Work von Brynjolfsson, Lee und Raymond, veröffentlicht im Quarterly Journal of Economics. Ist unfassbar häufig zitiert worden, ist auch relativ gefällig aufgebaut. Also eine vierstellige Zahl von Zitaten, was für so eine junge Studie vergleichsweise viel ist. Wurde auch breit in vielen Wirtschaftsmedien, Tech-Medien überall referenziert. Und die haben rausgefunden, dass tatsächlich der Kundensupport ziemlich deutlich profitieren kann. In dem Moment, wo künstliche Intelligenz als Assistenz arbeitet von einer Person im Kundensupport, steigt die Produktivität um 15%. Gleichzeitig gibt es eine höhere Kundenzufriedenheit und höhere Mitarbeiterbindung. Die ist deswegen aus meiner Sicht die wichtigste Studie, weil sie sich zum Teil übertragen lässt in andere Situationen und vor allem, weil wir hier ein Grundmuster erkennen, nämlich überall dort, wo heute schon Menschen und Maschinen zusammenarbeiten und Kundensupport ist sowieso schon softwarebasiert seit sehr langer Zeit. Ja, überall dort kann sehr schnell relativ viel positive Strecke gemacht werden. Und nun hört sich 15% im Durchschnitt an Produktivität nicht so viel an, ist aber tatsächlich gar nicht so wenig. Und vor allem, und das ist für mich der krasseste Erkenntnismoment dieses Jahres, schon 2024 so ein paar Studien durchscheinend gewesen, wer hat den größten Nutzen vom Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz? Das sind die Leute, die Anfängerinnen sind. Das sind die Leute, deren Skill-Level, deren Ausbildungslevel, deren Kenntnislevel noch ganz am Anfang ist. Und das ist, wenn man es anfängt zu durchdenken, eine ziemlich krasse Erkenntnis. Das heißt nämlich, dass ein Teil der menschlichen Arbeitsintelligenz in die Maschine wandern kann und trotzdem hast du ausreichend gute Ergebnisse. Das ist aus meiner Sicht eine gesellschaftlich ziemlich krasse Erkenntnis. Du brauchst mit KI in manchen Bereichen offenbar nicht mehr so gut ausgebildete Menschen, um trotzdem einigermaßen gute Ergebnisse zu erzielen. Also Low Skill haben die das in dieser Studie genannt, also Leute, die nicht gut so ausgebildet sind. Deren Produktivität steigert sich um 30-40% im Schnitt. Das sind wirklich unfassbare Werte. Das kann man nicht anders sagen.
Auf der anderen Seite frage ich mich dann, wie wir uns erklären, dass die Arbeitslosigkeit in den Einstiegsrollen so viel größer ist. In Amerika liegt die Arbeitslosigkeit für die Entry-Level-Jobs bei 5,5% und die Durchschnittsarbeitslosigkeit liegt bei 4%. Das heißt, in Summe mag vielleicht 1,5% nicht viel klingen, aber ich finde, relativ ist es schon sehr viel. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, warum? Weißt du, wenn die ganzen jungen Menschen quasi mit KI plötzlich zum mittleren Management werden können, ohne dass sie eben die 10 Jahre Arbeitserfahrung haben, aber stattdessen KI haben, wieso werden die dann nicht eingestellt?
Das ist eine gute Frage. Die wird übrigens intensiv diskutiert, vor allem lustigerweise auf dem Profil. Das möchte ich jetzt hier nochmal empfehlen, habe ich schon mal gemacht. Da schaue ich einfach nochmal von Ethan Mollick.
Ja.
Ethan Mollick gehört für mich zu denen, nicht nur Autor von Co-Intelligence, einem sehr fantastischen Buch zum Thema künstliche Intelligenz und Arbeit, sondern gehört für mich zu den Leuten, die wissenschaftlich und trotzdem sehr gut nachvollziehbar auf LinkedIn am besten erklären, wie dieser Wandel gerade funktioniert. Der hat regelmäßig gesprochen über mehrere Untersuchungen, die seit Ende 2022 zeigen, dass die Einstellungszahlen von jungen Menschen abstürzen.
Ja.
Je jünger, desto mehr stürzen sie ab. Und wir reden hier von Reduktionen von 20%. Vorher war es so ein relativ linearer Prozess. Es geht nach oben. Es werden immer mehr Leute angestellt. Wir brauchen mehr Leute. Und das stürzt ab, während die Zahlen von älteren Menschen weiter mehr oder weniger linear steigen, wenn man sich das mal als Graph vorstellt. Und tatsächlich glaube ich, das hat nicht in erster Linie mit generativer künstlicher Intelligenz zu tun. Ich paraphrasiere jetzt hier Ethan Mollick. Nämlich, wir haben eigentlich seit Ende 22, Anfang 23, auch befeuert durch künstliche Intelligenz, aber nicht nur, eine verdeckte Rezession in den Vereinigten Staaten. Denn faktisch würde man um Tech und KI bereinigen, die Wirtschaft der USA, dann hätten wir eine echte, solide Rezession. Und gleichzeitig funktioniert Tech und KI gerade am Anfang ein bisschen anders, als dass man sagt, wow, wir brauchen 15 Millionen neue Leute. Im Gegenteil, Mark Zuckerberg wirbt einzelne Menschen für 1,5 Milliarden Dollar Antrittsprämie ab. Absurd, absurd. Ja. Einzelne Personen, das ist tatsächlich faktisch nachgewiesen, dass er es zumindest versucht hat. Und gleichzeitig werden aber Milliarden in Technologie investiert. Das heißt aber auch, dass es sehr wenige extrem gute bezahlte Jobs gibt, aber vielleicht nicht ganz so viele, die in der Breite funktionieren. Da gibt es dann sogar weniger. Und wenn es weniger Jobs gibt, dann werden eher erfahrene Leute eingestellt. Das ist so ungefähr die Quintessenz, die ich daraus ziehen würde.
Das kann sein, ja. Man sagt, dass das Wachstum gerade bei 0,1% liegt, bereinigt nach Tech. Ja, das ist dann fast so viel oder wenig wie bei uns. Also das heißt, Tech ist natürlich der treibende Faktor. Das kann sein. Ich bin mir trotzdem noch nicht sicher, dass eine Rezession bedeutet, dass die Entry-Level-Jobs, die ja eigentlich die günstigere Variante sind, dass die wegfallen. Aber wir werden es sehen. Also die Zukunft wird es zeigen. Ich glaube auch, dass es, wenn vorschnell war, ich denke nach wie vor, dass Jobs nicht wegfallen in der Masse, wie wir es erwarten. Ich glaube nach wie vor, dass wir einfach effizienter werden und dass die Produktivität gesteigert wird. Ich denke nicht, dass wir Massenarbeitslosigkeiten sehen werden, wie es verschiedene Doomsday-Szenarien irgendwie vorhersagen. Aber wir sehen ja, es gibt halt, wir haben ein paar, sagen wir mal, Schluckäufe. Nee, wie sagt man? Schluckäufe?
Nee. Schluckäufe finde ich ein super Plural.
wir haben auf jeden Fall, wir haben so ein paar Probleme auf dem Weg dahin.
Die aufmerksamen HörerInnen unter euch wissen bereits, dass die digitale Souveränität eines der Kernthemen nicht nur dieses Podcasts, sondern insbesondere auch von Schwarz Digits, der Digitalsparte der Schwarz-Gruppe ist. Heute stellen wir euch eine der Marken von Schwarz Digits vor, den souveränen Cloud-Anbieter Stackit. Entstanden ist das Unternehmen Stackit aus der Idee heraus, eine eigene Cloud für die Nutzung der Unternehmen innerhalb der Schwarz-Gruppe aufzubauen. Etablierte Hyperscaler konnten nicht den Grad an Souveränität bieten, wie er für die kritischen Geschäftsbereiche der Unternehmen der Schwarz-Gruppe nötig ist. Ihr fragt jetzt vielleicht, warum ein Einzelhändler kritische Geschäftsprozesse hat. Das ist ganz einfach. Jeder Lebensmitteleinzelhändler und frische Discounter gehört zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Lebensmittelgeschäfte sind unerlässlich für die Versorgung der Bevölkerung und damit besonders schützenswert. Da Schwarz Digits durch die Stackit Cloud extrem souverän agieren kann und die Cloud in einer Organisation eingesetzt wird, in der mehr als 500.000 Menschen arbeiten, hat sich der zukünftige europäische Hyperscaler auch bei anderen externen Unternehmen und Organisationen etabliert. Für Stackit ist digitale Souveränität kein Schlagwort, sondern ein klarer Anspruch. Die Cloud-Infrastrukturen bieten jederzeit volle Kontrolle darüber, wo die Daten liegen, wer sie speichert, verarbeitet oder löscht und wie sie geschützt werden. Stackit ist nicht nur DSGVO-konform, sondern bietet zudem ein hohes Maß an zusätzlicher Transparenz und Sicherheit, beispielsweise durch BSI C5 testierte und ISO 27001 zertifizierte Rechenzentren und Technologien wie Confidential Computing, die dafür sorgen, dass Daten auch während der aktiven Verarbeitung, Überarbeitung und Speicherung geschützt bleiben. Insbesondere für den öffentlichen Sektor, aber auch für Unternehmen mit hohen Compliance-Anforderungen zeichnet sich hier ein riesiger Mehrwert ab. Der Fokus von Stackit liegt auf der ganzheitlichen Betrachtung von Souveränität, technologisch, politisch und wirtschaftlich. Mit der weit über den Marktstandard hinausgehenden digitalen Souveränität verfolgt das Unternehmen eine starke Vision: ein unabhängiges Europa, digital führend. Wer mehr zu Stackit erfahren möchte, findet Infos unter stackit.de oder in einem unserer nächsten Podcasts.
Ich denke, ein Problem zum Beispiel ist, was wir momentan sehen, ist, dass wir ganz viel, die Amerikaner nennen es KI-generierte Workslop nennen, ja?
Auf jeden Fall. Da haben wir auch noch eine Studie zu.
Genau.
Ich würde die Studie einfach gleich ins Feld führen, nämlich, naja, eine Studie ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber es ist ein sehr einflussreicher Artikel, erschienen vor wenigen Tagen, tatsächlich am 22. September 2025, im Harvard Business Review. Und das, was du gerade beschrieben hast, wird dort als, um jetzt mal einen wunderbaren Anglizismus zu verwenden, als Term gecoint. Der Artikel heißt, AI-generated workslop is destroying productivity. Workslop könnte man grob übersetzen mit so Arbeitsmüll, Arbeitsunrat. Da gibt es eine ganze Reihe von Übersetzungen. Die meisten beziehen sich eher auf Personen, was Slop angeht. Aber klar ist, es geht hier um Verständnis-Trash. In diesem Artikel gibt es ein Zitat, was Workslop definiert, nämlich: We define Workslop as AI-generated work content that masquerades as good work, but lacks the substance to meaningfully advance a given task. Ich will sagen, man hat eine hohle Phrasen-Aneinanderreihung, die sich gut anfühlt, mit der man gut in irgendeiner Präsentation operieren kann, die aber faktisch 0,0 weiterbringt. Ja, wir kennen das übrigens von einem Bestseller Anfang des Jahrtausends oder was um die Jahrtausendwende, nämlich On Bullshit. On Bullshit von Harry Frankfurt, glaube ich, wo er festgestellt hat, es gibt gerade im Businessbereich Dinge, die sind, das hat er Bullshit genannt, so falsch, dass noch nicht mal das Gegenteil wahr ist. Ja? Also kompletter Unfug. Irgendwo zwischen Marketing und so Business-Slang und irgendwelchen Beratungshülsen. Das heißt, ich glaube, Workslop ist einfach die KI-Version von On Bullshit, die wir schon in den 90ern gesehen haben.
Ja, und ich meine, wir sehen das ja auch im Arbeitsleben. Ohne KI sehen wir viel Workslop, aber ich glaube, dass KI dem Ganzen eben noch die Krone aufsetzt. Das heißt, dass das Problem ist, dass also mit KI halt sehr viel Content, also vor allen Dingen Text, ne, verboser Content generiert werden kann. Und das sorgt natürlich dafür, dass irgendwer muss den ganzen Kram natürlich korrigieren. Und dann hast du auf einmal das Problem, dass das, oder die Unternehmen haben das Problem, dass sie neue Rollen schaffen müssen, um diesen Output in Bahnen zu lenken. Und das ist relativ schockierend, weil die festgestellt haben, dass große Unternehmen mehrere Millionen, also die ganz großen Unternehmen haben 8 bis 9 Millionen Verluste, beziehungsweise müssen 8 bis 9 Millionen wieder reinstecken, um eben den Output der KI zu korrigieren. Auf der einen Seite ist es natürlich ein finanzieller Schaden, ne, der von ziemlich großem Ausmaß ist. Aber dazu ist es natürlich auch wahnsinnig vertrauensschädigend, ist reputationsschädigend, es hindert die Kreativität und so weiter. Und grundsätzlich wird da auch das Können der Kollegen natürlich im großen Stil angezweifelt. Also das ist etwas, was dringend irgendwie unter Kontrolle gebracht werden muss, glaube ich.
Ja, in diesem Artikel versuchen Sie sich auch auseinanderzusetzen mit den Hintergründen von Workslop. Der Hauptgrund scheint zu sein, dass KI oft viel zu unreflektiert eingesetzt wird. Ja, dass du einfach nur so ein paar komische Halbsätze hinwirfst und erwartest, dass dann ein perfektes Ergebnis rauskommt. Und tatsächlich hat KI in vielen Bereichen die Eigenschaft, das ist auch das von dir vorher erwähnte Halluzinationsphänomen, dass wenn KI irgendwas nicht weiß oder irgendwas nicht sinnvoll raten kann, dass sich dann etwas irgendwie vom Grundton als Muster in die Lücke reinpassendes ausgedacht wird. Das ist dann eher so, wie man eine Mauer hat und da ist ein Loch drin und man macht da den Putz rüber, ohne das Loch wirklich zu stopfen. Das bedeutet, irgendwie wird dann die Relevanz der Oberfläche höher gewichtet, als dass man tatsächlich Substanz hat, was auch damit zu tun hat, dass KI heute, das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe für Workslop, dass KI heute nur ganz selten sagen kann, oh, das weiß ich nicht, kann ich auch nicht recherchieren. Ja, also offenes Nichtwissen ist extrem selten. Es gibt da Forschungsarbeiten, die genau in diese Richtung arbeiten. Aber in dem Moment, wo man gar nicht die Möglichkeit hat, als KI zu sagen, das ist ein Bereich, da kann ich mich nicht so gut aus, hier kann ich nur grob raten, aber bitte mit Vorsicht, oder in diesem Bereich müsste ich nochmal extra recherchieren, aber du hast ein viel zu kleines Paket gekauft, weil du eine geizige Wurst bist, du Knalltüte. Also solche Ansagen müsste die KI eigentlich machen. Stattdessen denkt sie sich entweder irgendwas aus oder zieht irgendwelche absurden Zirkelschlüsse oder formuliert etwas so, dass es sich sinnvoll anhört, aber irgendwie nicht sinnvoll ist. Und ja, in dem Artikel steht dann, dass da nicht nur der eben von dir erwähnte Schaden daraus besteht, sondern dass natürlich die Leute, die so einen Workslop rausballern, was viele Menschen erkennen, dass die sofort auch einen unternehmensinternen Schaden davon tragen. Die werden wahrgenommen als, Zitat, weniger kreativ, weniger fähig, weniger verlässlich, weniger intelligent und weniger vertrauenswürdig. Ist jetzt eine Riesenüberraschung, hätte jetzt dafür keine Studie gebraucht. Wenn mir jemand irgendwie so Trash schickt, dann hätte ich das auch grob so erspürt. Aber interessant ist ja, dass das so krass Eingang findet in die Arbeitsprozesse.
Klar, aber ich meine, Menschen oder das menschliche Gehirn ist qua Natur erstmal faul. So, das heißt, dass man natürlich versucht, Arbeit zu vermeiden. Also ich kann das durchaus verstehen, dass Leute erstmal Kram generieren und den dann rausschicken. Das Problem dabei ist auch, dass Menschen, die KI nutzen und wo das so offensichtlich ist, durch lange Spiegelstriche, durch dieser typische Satzbau und so weiter, dass die von ihren Kollegen eben als weniger kompetent wahrgenommen werden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das der größte Schaden ist. Das heißt, der Schaden ist nicht nur auf Unternehmensseite, sondern auf Individuumsseite. Das heißt, dass die Mitarbeiter, die halt in der Form KI nutzen, bekommen weniger bezahlt, die werden weniger schnell befördert, die werden, wenn du noch gar nicht im Unternehmen bist und offensichtlich ist, dass du KI zum Beispiel für deine Anschreiben, okay, die liest eh keiner mehr, aber für deinen Lebenslauf und so weiter genutzt hast, dann wirst du gar nicht erst eingestellt. Also das Ganze wird penalisiert, so zu einem großen Maße, weil eben Menschen das irgendwie ablehnen. Ja, das heißt, die Angst vor dem Ungewissen, die Angst vor diesem AI-Slop, also dass es einfach qualitativ schlecht ist, dass man sich damit noch befassen muss und so weiter. Also ich denke persönlich aber, dass das die Wachstumsschmerzen der künstlichen Intelligenz sind. Mhm. Also das heißt, was ich eingangs sagte, ich glaube, diese ganze transformative Phase wird wesentlich länger dauern, als wir erwarten. Das wird wahrscheinlich eine Generation dauern, bis die Menschen das wirklich in ihrem Alltag integriert haben. Aber wir sollten uns halt damit auseinandersetzen und das versuchen zu korrigieren zumindest. Also A, die Haltung zu korrigieren und dann B, Mechanismen zu implementieren, die dafür sorgen, dass eben keine schlechten Arbeitsergebnisse einfach irgendwem auf den Tisch geknallt werden und damit wie so eine heiße Kartoffel das Problem an den Nächsten geben wird. Ne? Ja. Es muss so eine gewisse Qualitätskontrolle stattfinden. Es ist einfach sonst asozial, finde ich.
Ja. Das ist die perfekte Überleitung zu dem dritten Studienpunkt. Auch hier ist es jetzt wie eben nicht eine 100% klinisch reine wissenschaftliche Studie, sondern so genannt Working Paper, also ein wissenschaftliches Working Paper, von verschiedenen Autorinnen und Autoren, geschrieben von Leuten von Harvard und aus dem Umfeld von Wharton. Allerdings muss man dazu sagen, zwei Personen arbeiten im Microsoft-Universum, die das mitgeschrieben haben, entweder direkt bei Microsoft oder bei GitHub, was seit einiger Zeit zu Microsoft gehört und auch intensivst KI einsetzt. Im April 2025 erschienen, der Titel ist Generative AI and the Nature of Work. Was du gerade gesagt hast, haben die mit einem sehr interessanten Kernbefund versehen in diesem Working Paper. Sie haben nämlich nicht nur gesagt, okay, der Output steigt, erstmal unabhängig von der Qualität, in vielen Fällen auch deutlich die Qualität, das haben wir im ersten Paper gesehen, aber der Output steigt. Allerdings ändert sich insbesondere die Arbeit selbst. Es gibt inzwischen, so dieses Working Paper, einen Aufgabenmix, wo es vorher relativ eindimensional, zumindest über einen bestimmten Zeitraum war. Das heißt, man hat als Aufgaben mehr Koordination, mehr Qualitätskontrollen und die Art und Weise, wie Kollaboration entsteht, das verschiebt sich. Und gleichzeitig wird sehr viel wichtiger, die sogenannten komplementären Human Skills, komplementäre Humanfähigkeiten, also von Menschen. Da sind die Beispiele in diesem Working Paper vor allem Domänenwissen, sich also in dem Bereich, in dem das Unternehmen tätig ist oder in dem man selbst arbeitet, auch im Detail gut auszukennen, das Urteilsvermögen und vor allem die Kommunikation, die deutlich wichtiger werden.
Ja, also natürlich, was wir eingangs sagten, ist diese künstliche Intelligenz ist nicht nur ein Tool. Ja, das heißt, unser gesamtes Leben wird sich damit verändern. Auch die Art, wie wir arbeiten, die Art, wie wir Sachen ausdrücken. Es wird zu einer, es gibt ja diese transhumanistischen Ideen, dass wir mit der Maschine irgendwann verschmelzen. Also so extrem würde ich es nicht sehen. Aber es wird alles verändern. Also die Art, den Effekt, den wir beim Taschenrechner hatten in 1967, als er kam, ne, dass wir aufgehört haben, auf einmal rechnen zu können. Das Ganze wird im großen Stil analog jetzt auch passieren. Das heißt, es überrascht mich überhaupt nicht, dass sich die gesamte Art und Weise, wie wir arbeiten, in eine komplett andere Richtung drehen wird, um eben das Potenzial der künstlichen Intelligenz maximal auszunutzen.
Ich möchte an dieser Stelle ein leider sehr gut passendes Geständnis anbringen, gerade rund um das Thema Veränderung der Arbeit, Workslop und auch eigene Workload. Hier gut verborgen, so mitten im Podcast, und natürlich muss ich ganz ehrlich dazu sagen, bezieht sich das überhaupt nicht, in keiner Weise, in keiner Sekunde auf die Arbeit mit und in diesem Podcast, um Gottes Willen. Das würde ich dort nie tun, aber was ich bei mir beobachtet habe, ist, dass wo ich früher gesagt hätte, Leute, ich brauche noch bis morgen, die Deadline war heute um 15 Uhr, aber durch ein XYZ und ein ABC kriege ich erst morgen um 9 hin. Das habe ich ein paar Mal schon in meinem Leben sagen müssen. In verschiedenen Situationen ist vielleicht der einen oder der dem anderen auch bekannt. Was ich inzwischen tue, ist halt eine Viertelstunde vorher mit KI versuchen, das irgendwie doch noch so halb hinzukriegen. Das ist eine Form von Ausweichen, es ist eine Form von vielleicht doch noch Erfüllen, die ich bei mir beobachtet habe. Natürlich nur extrem selten, ja. Meine Qualität der Arbeit ist sensationell in allen Bereichen. Das möchte ich nochmal hervorheben. Aber ich habe es bei mir beobachtet. Ich könnte mir also vorstellen, dass ein ganz wesentlicher Punkt dieses Lernprozesses, den du gerade gesagt hast, dass in dem Working Paper auch zumindest andiskutiert wird, ein ganz wesentlicher Punkt ist es, realistischer mit dem umzugehen, was man mit KI machen kann und was nicht. Und vor allem die eigenen Schwächen nicht mit KI verdecken zu wollen. Denn, das sagen die Autoren auch mehrfach in diesem, was wir vor dem Working Paper besprochen haben, nämlich zum Thema Workslop, der Artikel, bisher wird KI zu häufig eingesetzt, entweder zur Vermeidung von Arbeit oder zu schaffen, wofür man eigentlich Zeit braucht, in viel kürzerer Zeit. Das, was ich gerade von mir selber beschrieben habe. Das heißt, die Antwort wäre, wir brauchen KI als Werkzeug zur gemeinsamen Verbesserung, nicht um so ein bisschen zu tun, als würde man das gerade eben doch noch hinbekommen.
Naja, ich weiß nicht, ob du es tust oder ob du es tatsächlich einfach hinbekommst, weil diese Viertelstunde du jetzt sehr komprimiertes Wissen bekommst. Als Recherche vor deinen jeweiligen Aufgaben. Also ich denke eben, dass wofür man früher halt lange gebraucht hat, Sachen zu googeln oder Sachen zu recherchieren oder was ich eingangs sagte, jemanden anzurufen, der vermeintlich Experte in dem Feld ist, das kannst du ja jetzt innerhalb von 15 Minuten tatsächlich machen. Also ich glaube nicht, dass es dafür sorgt, dass die Qualität der Arbeit unbedingt notwendigerweise schlechter wird. Es ist einfach ein Verschieben des Mediums. Und darüber hinaus ist es auch, glaube ich, macht es Leute wesentlich produktiver, die sonst immer abhängig waren, Dinge zu lesen. Es gibt ja verschiedene Lerntypen und es gibt Menschen, die sind sehr auditiv. Die machen, lassen sich Podcasts machen aus Papern. Es gibt Menschen, die sehen lieber Videos. Es gibt jeden Lerntyp. Und das kannst du mit KI halt wunderbar lösen, das Problem, dass du eben nicht derjenige bist, der sich gerne 200 Seiten in kürzester Zeit reinzieht. Ja.
Ja, in dem Kontext auch spannend ist, dass ich sehr lange, sehr intensiv, gehört, glaube ich, zu den Sachen, an denen ich am intensivsten bei mir in so einem Skillset beruflicher Natur gearbeitet habe, nämlich Googeln. Also ich war eine Zeit lang sehr, sehr gut im Googeln für meinen ganz spezifischen Anwendungszweck und konnte Sachen einfach durch das so ein gewisses Gespür, welche Begriffe muss man wie in welchen Kontext setzen, welche, da gibt es ja irgendwie so ein halbes Dutzend wichtiger Tricks, wie man bei Google irgendwie Begriffe ausschließt oder nur auf bestimmten Seiten und dieser ganze Kram, Zeiträume, wie man es auch kombiniert. Und da habe ich mir wahnsinnig lange, wahnsinnig intensiv viel angeeignet und ich habe gemerkt, das ist nicht eine ganz tote Fähigkeit, aber die ist nicht mehr so wichtig. So ein bisschen wie Schreibmaschine schreiben auf so einem, mit so einer Tastatur. Okay, das kann man jetzt noch beim Laptop benutzen. Nee, was sollte ich sagen? Es ist so ein bisschen wie Handschrift. Ja, ja. Also googeln ist die neue Handschrift. Das, natürlich ist es noch ganz cool, wenn du so cross-checken kannst und bei Google so ein paar Sachen weißt, aber ganz ehrlich, ich war sehr, sehr stolz, auch im Familien- und Freundeskreis, kein Abend, wo ich mehr als 3 Riesling getrunken habe, wo ich nicht angefangen habe anzugeben mit meinen Wahnsinns-Google-Fähigkeiten, ist so ein bisschen over. Es ist so ein bisschen wie Schaltwagen. Ja, also ich kann Schaltwagen fahren, herzlichen Glückwunsch. Du kommst bestimmt auch mit einer Daguerreotypie um die Ecke und veröffentlicht, naja, also.
Ja, wirklich. Ich habe das tatsächlich, ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt, ob man verschiedene Seiten ausschließen muss oder nicht. Google mal so summarized ja ohnehin momentan alle Seiten. Das heißt, ich glaube auch die, ja. das wird ohnehin irgendwann aussterben in naher Zukunft. Das heißt, dass, obwohl die Zahlen, ich muss dazu sagen, ne, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann hat Google immer noch, wächst der Traffic bei Google und ChatGPT und Co. haben noch lange, lange nicht das Search Volume ersetzt. Das heißt, diese Hypothese teile ich noch nicht so ganz. Aber ich denke, dass sich auch, dass die Suche bei Google natürlich immer natürlicher wird. So, das heißt, sie wird immer eher deinem initialen Gedanken quasi angepasst werden durch welche Fähigkeiten oder algorithmischen Veränderungen auch immer. Ja. Also.
Ja, wobei man dazu sagen muss, die Google-Suche hat sich ja im März diesen Jahres, im April teilweise dramatisch verändert. Jetzt kommt die KI-Zusammenfassung und die führt einfach dazu, dass sehr viele Leute nicht mehr klicken. Ne? Wir haben Traffic-Einbrüche je nach Bereich von bis zu 80% wird berichtet in manchen Bereichen, was ich wahnsinnig krass finde. Das heißt, eigentlich ist inzwischen das, was früher Googlen war, ist jetzt, man gibt bei Google was ein und die Frage wird von der KI beantwortet. Den meisten Leuten reicht das, niemand klickt mehr. Ja? Ich habe gelesen, dass bei Google das Verhältnis von Klicken zu nicht mehr Klicken wegen KI-Zusammenfassung 1:8 ist. Dass es in anderen Bereichen noch krasser ist, bei ChatGPT 1:1500 und bei Claude sogar nur 1:60.000, will sagen, Claude liefert 60.000 Mal irgendeinen Link aus zu irgendeiner Quelle und eine Person davon klickt. Und da, also das ist traffic-seitig, wie gesagt, die Zahlen konnte ich nicht final verifizieren, die sind transportiert worden von Leuten, die im Großbereich Marketing unterwegs sind, kann man meinetwegen ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber als Anhaltspunkt finde ich es trotzdem interessant und relevant. Ich glaube, diesen richtig krassen Veränderungsdrive, der das Internet massiv dabei ist zu verändern und schon verändert hat, auch darüber werden wir mal sprechen müssen, aber jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um erst einmal das natürlich perfekt passende KI-Tool der Woche von Markus Schwarze zu genießen.
Das KI-Tool der Woche ist diesmal die Wolf-Schneider-KI. Damit kann jeder aus mittelguten Texten bessere machen und aus nicht so guten mittelgute. Die Wolf-Schneider-KI ist unter wski.app nutzbar. Sie ist nach Wolf Schneider benannt, einem Journalisten und Buchautor, der 2022 gestorben ist. Wolf Schneider verfasste Bücher über gutes Deutsch. Die Bücher dienten vielen Journalistinnen und Journalisten als Lehrmaterial in ihrem Volontariat und darüber hinaus. Schneider empfahl bestimmte Regeln. Zum Beispiel ist es besser, Einsilbenwörter zu verwenden. Statt von einem Paradigmenwechsel sollte man etwa von einem Wandel oder Schwenk sprechen. Das ist verständlicher, kraftvoller und angenehmer. Oder die überflüssigen Attribute. Statt viele Adjektive zu benutzen, sollte man lieber Relativsätze oder präzise Formulierungen wählen. Nicht so gutes Deutsch ist zum Beispiel der folgende Satz. Der große, ehrwürdige alte Mann mit dem ausgeprägten Faltengesicht saß im hinteren, schummrigen Teil des kleinen, engen Raumes. Die Wolf-Schneider-KI macht daraus, der Mann mit dem faltigen Gesicht saß hinten im dunklen Raum. Einige Attribute wurden also weggelassen, der Satz wirkt ruhiger und lesbarer. So gibt es eine ganze Reihe an Regeln. Aktive Verben klingen besser als passive. Hauptsätze wirken klarer als Nebensätze. Wenn Nebensätze, dann möglichst ans Ende, nach dem Hauptsatz. Floskeln sind doof. Was sprachlich zusammengehört, soll innerhalb von 3 Sekunden lesbar sein. Und noch mehr. Die Wolf-Schneider-KI nimmt den Text entgegen und verbessert ihn. Dafür stehen unterschiedliche Textgattungen zur Auswahl. Zum Beispiel für eine Nachricht, einen Kommentar, eine Rezension oder eine E-Mail. Auch für Bewerbungsschreiben, eine Rede oder eine Pressemitteilung kennt die WSKI die nötigen Formate. Bei den umgearbeiteten Sätzen lassen sich zudem Satzalternativen einblenden. Und zusätzlich kann man sich für seinen Text eine Analyse laden lassen. Dann untersucht die KI den Beitrag weiter und beurteilt zum Beispiel den Satz aus diesem Podcast »Floskeln sind doof« selbst als Floskel und als zu umgangssprachlich. Floskeln schwächen den Text, empfiehlt die KI stattdessen. Kostenlos ist die WSKI allerdings nicht. Man bezahlt 5 € für ein Paket von Texten mit 100.000 Zeichen. Das sind ungefähr 40 DIN A4 Seiten.
Danke, Markus Schwarze, für das KI-Tool der Woche. Wir können nicht über Studien reden, ohne eine der Studien zu adressieren und zu erwähnen, die mit am intensivsten diskutiert worden ist, die allerdings auch ein bisschen methodisch fragwürdigen Hintergrund hat. Konkret gab es im Juli 2025 vom MIT eine Untersuchung, überschrieben mit Gen AI Divide, State of AI in Business 2025. Project Nanda hängt damit direkt zusammen. Das wurde deswegen viel diskutiert, weil sie in ihren Fragestellungen vergleichsweise wenige Leute gefragt haben. Sie haben also sehr großspurige Schlüsse daraus gezogen. Allerdings haben sie nur 52 Interviews wirklich als begrenzte Sprichprobe verwendet, 153 Befragte. Der Fokus war sehr auf US-Firmen und auf tech-zentrierte Konferenzen, wo das hergestellt wurde. Das war wirklich nicht repräsentativ. Und es gab sehr viele selbstberichtete Daten und Datenpunkte. Ja, zum Beispiel solche Begriffe wie Erfolg oder ROI, also Return on Invest, beruhten auf subjektiver Einschätzung. Es gab keine extern validierten Finanzdaten. Und dazu kam ein extrem kurzer Beobachtungszeitraum, nämlich nur 6 Monate, die betrachtet worden sind. Das alles sind also die negativen Punkte. Das Ergebnis war, 95% der Unternehmen, die in KI investieren, erzielen keinen messbaren Return on Invest. 95% bezeichnen es sogar als einen Fehlschlag, das KI-Projekt, was sie intern angestoßen haben.
Aber, und das ist der entspringende Punkt in dem Ganzen, du musst sehen, dass es sich um Pilotprojekte handelt. Also das heißt, der Sprung, es ging dabei immer um den Sprung von Pilotprojekten zur Wertschöpfung, ja, also zur ROI. Und das ist grundsätzlich immer ein schweres Unterfangen, ja. Also das heißt, dass du musst ja diese POCs, also die Pilotprojekte, oder auch manchmal nennen sie es MVPs, das heißt Minimal Viable Products, die musst du ja in bestehende Arbeitsabläufe integrieren in irgendeiner Form. Und das ist das, was gescheitert ist. Und das heißt, dass es nicht an der künstlichen Intelligenz liegt, es liegt nicht an der Technologie, es liegt am Change Management, es liegt an den Mitarbeitern, an den Teams, an der Strategie, dass die das nicht geschafft haben, diese Projekte oder diese kleinen Speedboats, wie sie auch genannt werden, dass man daraus dann Kapital geschlagen hat. Aber ich finde auch da, in dem Kontext ist halt der Anspruch ein bisschen zu hoch für mein Empfinden. Mhm. Also ich sehe, dass die Unternehmen beschweren sich alle unisono, dass sie zu viel Geld für IT ausgeben. Und jedes Jahr müssen sie die Budgetierung nach oben korrigieren. Jedes Jahr müssen sie mehr für Cloud ausgeben, jedes Jahr müssen sie irgendwie mehr für Ressourcen grundsätzlich, viele stellen Chief AI Officer ein und so weiter, das ist alles wahnsinnig teuer und die sehen halt Bottomline und Topline wenig, was da rauspurzelt. Nur, ich denke eben, dass da so viele Learnings sind, die getätigt werden müssen, da fehlt halt das holistische Denken und die Integration. Und das ist Nummer 1. Und das Zweite, was in der Studie wirklich kritisiert wurde, war, was ich auch eingangs sagte, dass die halt zu viele oder der Fokus war zu viel auf diesen shiny Tools, so auf diesen kleinen bildgenerierenden Tools, auf den kleinen, auf den ChatGPTs, auf den Chats dieser Welt und so weiter. Natürlich haben die noch keinen measurable impact. So, das wird dauern. Aber das ist der eigentliche Wandel oder Impact ist auf Unternehmensseite nicht bei den Mitarbeitern, die dann irgendwie 3 E-Mails schneller schreiben. Der wirkliche Impact wird immer im Backend sein. Der wird immer sein auf der Produktionsseite, auf das Schaffen von digitalen Zwillingen, um gewisse Prozesse irgendwie vorherzusagen. Die Lieferketten, die optimiert werden. Der Sales After Sales, wie gesagt. Also, das heißt, in der IT, das heißt, die richtigen in Production, der Code, der optimiert wird und beschleunigt wird. Das sind alles Stellschrauben, an denen man drehen kann und wo es Hebel gibt. So, das, was die Studie halt sagte, dass es irgendwelche kleinen shiny Tools, die implementiert wurden, dass die nichts gebracht haben. Ich finde, das ist wenig überraschend. Also, das auf der einen Seite, also wenn man das Ergebnis so für das nimmt, was es ist, dann ist es wenig überraschend. Darüber hinaus ist natürlich auch die Wissenschaftlichkeit und das Handwerk der Studie so ein bisschen in Frage zu stellen. Aber selbst wenn es so ist, ja, dann ist es natürlich ein Wake-up-Call. Ich glaube, was das Problem der Studie war tatsächlich, und nicht der Studie, aber das Problem dieser Pressemitteilung und alles drumherum war, dass natürlich die gesamten Märkte darauf, oder auch das Wachstum in den USA, was wir gesagt haben, S&P 500 und so weiter, das liegt alles an der Grundhypothese, dass KI ein wahnsinniges Wachstum schaffen wird in allen Bereichen. Und alle sind bis über den Kopf rein investiert. Und zwar auch der gesamte öffentliche Sektor, der private Sektor, alle. So, das heißt, die gesamte Weltwirtschaft hängt letztlich an Nvidia, nein, nicht ganz, aber die ganze Weltwirtschaft hängt an der künstlichen Intelligenz. Und wenn dann eine Studie dazu rauskommt, die sagt so, huch, 95% können damit aber nichts anfangen, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich denke eben, wie gesagt, dass wir sind in Kinderschuhen. Ich denke, dass diese Studie handwerklich nicht ganz sauber war. Ich glaube, dass tatsächlich stellenweise falsch, strategisch falsch investiert wird, also in falsche Tools und so weiter und falsche, nicht falsche KI, aber es wird nie, wenn nicht die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Deswegen, ich glaube, das ist einfach eine Frage der Zeit und dann werden wir es, dann wird es anders werden.
Da gibt es übrigens eine interessante kleine Geschichte. Vielleicht ist jemand unter den Zuhörenden, der oder die da was zu beitragen kann, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr in verschiedenen sozialen Medien darüber und dazu diskutiert, ob das jetzt LinkedIn ist oder TikTok, Instagram, meinetwegen auch unter YouTube Shorts, mir egal, da zu diskutieren. Diese Geschichte bezieht sich auf die Jahre 2010 und folgende, als Facebook eine ziemlich große Umstellung gemacht hat, weg vom Geschäftsmodell, das eher so in Richtung App-basierte Geldverdienmaschine von Anfang an so in Richtung Plattform gedacht war von Mark Zuckerberg, hin mehr zu Werbung. Und diese Werbefixierung, die am Anfang nämlich nicht so erkennbar war, die ist so 2011, 2012 aufgesetzt worden, hat relativ schnell relativ großen Erfolg gehabt, weil es in den Markt gepresst wurde. Es gibt bis heute Anzeichen, dass die ersten 2 oder 3 Jahre bei Facebook die Werbung genau gar nicht funktioniert hat.
Wirklich?
Also wirklich gar nicht. Warum? Die Maschine war einfach noch nicht so weit. Das bedeutet die Zielgruppenaussteuerung. Die Leute haben einfach nicht geklickt. Die Werbeformate waren noch nicht da, wo sie sein sollten. Und trotzdem gab es in dieser Zeit unfassbare Wachstumsgeschichten. Alle wollten unbedingt diese Werbung machen, weil so nahe liegt, dass es irgendwann genau richtig gut funktioniert. Und haben sich dann die Ergebnisse 3-mal und 5-mal schön geredet. Facebook soll angeblich, ich darf das jetzt, muss es wasserdicht zitieren, soll angeblich overdelivered haben. Was bedeutet das? Sie sagen, hey, wir haben dieses Banner 1000-mal ausgeliefert, das haben 2 Leute drauf geklickt. In Wirklichkeit haben sie es 5 Millionen-mal ausgeliefert und das haben 2 Leute drauf geklickt. Also solche Sachen, das sind jedenfalls die Gerüchte. Es gibt dieses Fake it till you make it in der Technologieszene immer wieder. Kann ich sagen, ob es bei Facebook wirklich so war oder das nur Gerüchte sind. Aber es kann tatsächlich sein, dass wir in so einer Übergangsphase sind, wo KI so hoch gelobt wird, dass es ein Erfolg sein muss, bis es dann wirklich ein Erfolg wird. Ja, das möchte ich mal so rausziehen. In diesem MIT-Artikel, interessanterweise, wurde etwas hervorgehoben als Hauptgrund für dieses Scheitern, diese 95% Fehlschläge, der sogenannte Learning Gap, dass einerseits nicht mit den richtigen Daten gelernt wird. Ja, also die Daten geben einfach nicht das her, was man an Ergebnis haben muss, weil die dann im Unternehmen relativ spezifisch sind. Und auch der Learning Gap mit den Leuten, dass die diese KI noch nicht richtig anwenden. Ne, das sind so die beiden Aspekte, die da drin stecken.
Klar, und was du mit Tech sagst, ist sehr wahr. Es betrifft nicht nur Software, auch Hardware. Also Steve Jobs hat ja dieses sehr bekannte Zitat gesagt in 2010, glaube ich. People don't know what they want until you show it to them. Das heißt, Menschen wissen nicht, was sie wollen, bis du es ihnen zeigst. Also ja. Natürlich sind disruptive Technologien auf Hard- und Software-seitig, müssen erstmal Eingang in die Gesellschaft finden, weil sie auch die wiederum das Verhalten der Menschen ändern. Und das dauert eben lange. Und deswegen bin ich gar nicht überrascht, dass es solche Studien gibt und dass es solche Ergebnisse gibt. Wir werden einfach mit der KI daran wachsen, denke ich. Ja.
Elisabeth, abschließend möchte ich mit dir das ist vom International Monetary Fund, also vom Weltwährungsfonds ausgegangen. Schon 2024, Anfang 2024, möchte ich gerne eine Staff Discussion Note mit dir besprechen. Staff Discussion Note, was ist das? Das ist mehr oder weniger der Währungsfonds, der versucht, Debatten anzustoßen aus seiner wirtschaftlichen und währungsorientierten Perspektive. Und diese Diskussion, die dort aufgemacht worden ist, die hatte sehr, sehr großes Echo. Es ist schon von 2024, sogar Anfang 2024, nicht mehr ganz in unserer anderthalb Jahressphäre, aber so groß von der Diskussion und so zukünftig von der Diskussion, dass ich das gerne abschließend mit dir besprechen würde. Und zwar sagen die dort, was ich gut nachvollziehen kann, dass 40% aller Jobs weltweit in irgendeiner Form von generativer künstlicher Intelligenz betroffen sind. Und zwar entweder als ergänzende Technologie oder sogar als substituierende Technologie. Die trauen sich also auch auszusprechen, ja, es werden Jobs ersetzt werden. In fortgeschritteneren Volkswirtschaften sogar noch deutlich mehr als 40%. Das ist also ein extrem breiter Ansatzpunkt für die Wirkung. Und jetzt gibt es eine Folgedebatte aus diesem Artikel, nämlich, dass man anfangen muss, KI zu besteuern. Das ist eine direkte Folge. Es gab eine Zeit lang auch so Übergewinndebatten, wo sehr fraglich ist, was das überhaupt sein soll. Aber was vollkommen klar ist, gerade pokern sehr viele extrem reiche Tech-Unternehmen darauf, dass sie menschliche Arbeit automatisieren können. Arbeit wird umfangreichst und intensivst und von allen Seiten und Ecken und Enden entweder besteuert oder in Deutschland auch noch mit verschiedenen Versicherungskontexten und Sozialversicherungskontexten versehen. Wenn wir das nicht mehr haben, und das ist halt aus dieser Staff-Discussion-Note entstanden, diese Diskussion, wenn wir das nicht mehr haben, dann fehlt der Gesellschaft ja etwas. Glaubst du, dass wir eine Art KI-Steuer brauchen? Brauchen wir etwas, wo diese Gewinne, die dann ohne Menschen erzielt werden, dass die irgendwie der Gesellschaft wieder zugutekommen?
Ich glaube, die Frage oder die Antwort auf die Frage ist wie immer, es hängt davon ab. Das heißt, wir sind, glaube ich, als Gesellschaft sehr gut darin, das Bepreisen von Externalitäten zu verpassen. Also das Gleiche gilt auch zum Beispiel für die ganze Carbon Discussion. Ja, das heißt, dass wir grundsätzlich Sachen aus China bestellen oder aus Asien für kaum Geld, die dann für irgendwie ein paar Cent rübergeflogen werden und das neue T-Shirt kostet dann irgendwie $3 und der CO2-Ausstoß, der in dem Kontext passiert und der Welt dann eben nicht unbedingt weiterhilft, der wird eben nicht bepreist. Das heißt, die Kosten werden auf die Gesamtgesellschaft der Welt am Ende umgelegt und im ersten Schritt wird darunter die südliche Weltkugel leiden und dann erst im zweiten Schritt wir meines Erachtens. Aber das Gleiche findet natürlich bei KI statt. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die gesamten großen digitalen Unternehmen, die in Europa wahnsinnig wenig Steuern zahlen. Ohne jetzt zu sehr Namen zu nennen, haben die verschiedene Steuersparmodelle. Früher gab es dieses Double Irish Sandwich. Das heißt, dass zwischen Irland und Holland verschiedene Finanzflüsse produziert wurden, die dann dafür gesorgt haben, dass minimal Steuern gezahlt wurden. Also ein absoluter Bruchteil von dem, was sie verdienen. Und man muss mal sehen, dass die großen Social-Media-Konzerne zum Beispiel verdienen 180 Milliarden jedes Jahr in Summe mit Ads. So, das heißt, diese wahnsinnigen Gelder, die mit Technologie oder auch mit uns verdient werden, die müssten eigentlich irgendwo besteuert werden. Weil wir zahlen mit unserem Dopamin sozusagen, ne? Und wir zahlen auch mit für die Ads. So, das heißt, das muss in irgendeiner Weise relativ schnell geändert werden. Das ist das eine. Und das Gleiche gilt für mich für die digitalen Arbeiter auch. Weil es gibt ja auch Bestrebungen, dass man diese ganzen Agenten zum Beispiel, dass die von HR gemanagt werden müssen. Das heißt, natürlich, der Output muss in irgendeiner Form besteuert werden. Wohin soll es dann führen? Am Ende ist es so, dass die großen Tech-Konzerne an den Technologien immer weiter verdienen und das Output aber nicht in Deutschland oder Europa bleibt. Also das heißt, ich bin auf jeden Fall dafür, dass man das in irgendeiner Form besteuern wird.
Es gibt immer wieder Maschinensteuerdiskussionen. die eigentlich mit der Digitalisierung schon groß geworden sind oder größer geworden sind, dann wieder abgeflacht sind jetzt mit KI. Und gerade im Zusammenhang mit Arbeit, glaube ich, kann man nochmal eine neue Debatte darum starten. Es ist überhaupt nicht so, dass ich da eine völlig festgelegte Meinung habe, aus meiner ganz persönlichen Sicht. Es ist auch, wurde in diesem Papier, in diesem Diskussionspapier vom Währungsfonds auch nicht ganz zentral gefordert, obwohl da Empfehlungen für die Politik drin waren. Aber die Entwicklung, die dort drin skizziert ist, die mündet halt so offensichtlich früher oder später in einem gigantischen Problem. In dem Moment, wo eine Maschine eine Arbeit erledigt, die vorher ein Mensch gemacht hat, gibt es eine ganze Reihe von Verschiebungen. Und eine von den Verschiebungen ist eben, dass die Arbeit, die einen Mehrwert erzeugt, um jetzt mal so, sagen wir mal, zumindest ökonomisch marxistisch zu argumentieren, dass dieser Mehrwert weitestgehend überführt wird in Unternehmenskapital und gar nicht mehr von denjenigen Leuten, die diesen Mehrwert mit Händen oder Köpfen oder irgendwelcher anderen Form von Arbeit hergestellt haben, sich irgendwie auszahlt. Und da gibt es eine strukturelle Verschiebung. Und diese strukturelle Verschiebung geht einher mit dem, was wir in der ersten Studie gesehen haben, nämlich, dass ganz offensichtlich für mit einer KI eine Person weniger gut ausgebildet sein kann und trotzdem einigermaßen gute Ergebnisse erzielen kann. Das sind alles Punkte, wo ich sage, die großen gesellschaftlichen Debatten rund um Arbeit und KI, die stehen uns noch bevor. Und ich glaube, dass wir uns überlegen müssen, in dem Moment, wo ein AI-Agent genauso gut, genauso intensiv und vielleicht sogar noch schneller und noch besser und noch präziser und noch skalierbarer arbeitet wie eine Person, müssen wir uns überlegen, was bedeutet das für den Faktor, der heute die meisten westlichen Gesellschaften finanziert, nämlich Arbeit. Was bedeutet das für den Faktor, der nicht nur Identifikation ausmacht von sehr vielen Menschen, sondern auch der als Vorteil in westlichen Volkswirtschaften betrachtet wird, unsere Arbeitskultur, das, was wir so wahnsinnig gut können. Das ist so ein bisschen, ich möchte gar nicht sagen negativer Ausklang. Ich glaube, die Vorteile überwiegen. Aber damit die zur Geltung kommen, aus meiner Perspektive, müssen wir sehr rechtzeitig, also jetzt, über die Nachteile reden. Und das ist so eine der großen Leerstellen für mich bis jetzt in dieser Debatte. Wie sieht's bei dir aus, so als Schlussakkord, als Schlusserkenntnis?
Absolut. Ich denke grundsätzlich, dass Transparenz immer der entscheidende oder der richtige Weg ist. Also der Brandeis, das war ein famoser Richter aus den USA vom Supreme Court, sagt immer, dass Sonnenlicht das beste Desinfektionsmittel ist. Und dem stimme ich zu. Ich glaube, wir müssen Dinge transparent machen, damit alle Menschen sie verstehen und dann Menschen damit dann Entscheidungen treffen und sich ihres Verstandes bedienen können. Das, glaube ich, sollte immer der Ansatz sein. Ja.
Ja, das ist ein fantastisches Schlusswort, inklusive der Erwähnung von Louis Brandeis, der ja im Prinzip einer der Entwickler des Rechts auf Privatsphäre war. Er galt als die Person, die das institutionell und juristisch zuerst gefasst hat. Übrigens natürlich im Zusammenhang mit Technologie. Damals ging es eher um Presse, so Druckmaschinen und Fotografie. Das Recht auf Privatheit hatte da natürlich noch einen anderen Klang als heute. Vielen Dank, Elisabeth, für diesen Schlussakkord. Ich bin wahnsinnig gespannt, was passieren wird in den nächsten 6 Monaten, denn es ist relativ klar, dass die vielen Agents, die jetzt gerade überall drin sind, dass die noch eher, sagen wir mal, unter den Bereich Fake it till you make it fallen in vielen Fällen. Ich glaube, dass wir aber schon die ersten Punkte erkennen, wo wirklich ganz klar menschliche Arbeit sich transformieren lässt und auch transformierbar wird durch maschinelle Arbeit in maschinelle Arbeit. Lass uns weiter drüber nachdenken. Da draußen einen kurzen Aufruf ans Publikum. Bitte diskutiert darüber mit. Ich glaube, jetzt nicht nur auf unseren Kanälen von Tech, KI und Schmetterlinge, zum Beispiel auf LinkedIn, sondern auch in den Bereichen, in denen ihr unterwegs seid. Das ist etwas, wo Debatten wirklich Wirkung zeigen können. Das wird von vielen Leuten unterschätzt, aber Debatten haben eine Wirkung, wenn ihr euch einmischt, wenn ihr daran teilhabt, wenn ihr das qualifiziert und sinnvoll und möglichst ohne Rumhaten versucht, weiter voranzutreiben. Das kann früher oder später und das wird früher oder später Folgen haben. Wir müssen das diskutieren, wir müssen es demokratisch versuchen zu fassen und dann eine Lösung dafür finden, dass wir nicht irgendwann in einen Bereich reinkommen, wo diese ganze Doomsayertum, die KI schlecht reden wollen und die diese KI-Revolution, in der wir sind, versuchen irgendwie abzubiegen oder irgendwie gar zu stoppen, dass diese Leute nicht irgendwann Recht bekommen. Also ich glaube, wenn man optimistisch drauf gucken will, dann hat man eigentlich gar keine andere Chance, als genau jetzt anzufangen, über Arbeit und KI und die Zukunft der Gesellschaft zu diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke dir und bis bald. Bye-bye.